Anna offenbart eine finstere Idee, wenn es um das Shoppingverhalten jüngerer Menschen geht.
Trotzdem könnte ich mir auch vorstellen, dass heute noch die Gen Z in eine dunkle Höhle geht.
Markus führt einen in seiner Heimatstadt entwickelten Geschmacksmaßstab in die Diskussion ein,
der auch den Berliner Kampfkriterien an der Ecke genügen kann.
Und Thorsten hat große Probleme, die Relativitätstheorie im Alltag korrekt anzuwenden.
Unterm Strich haben sie 2400 Döner verkauft. Frage, sind das viele, sind das wenige?
Ich freue mich auf das erste Thema. In diesem Jahr wurde ja der hart umkämpfte Sportbekleidungsmarkt in den Medien viel diskutiert. Und das nicht nur vor dem Hintergrund des Sportjahres 2024, sondern auch insgesamt mit Blick auf die Sportmarken. Ich würde gerne mit euch eine Marke ganz konkret anschauen und das ist New Balance. New Balance zählt ja eigentlich zu den älteren Playern im Markt, wurde 1906 bereits gegründet und der Fokus des Unternehmens lag und liegt vor allem auf Running- und Freizeitschuhen. Ursprünglich galten die Schuhe insbesondere als Marke für Läufer und noch viel mehr in der medialen Wahrnehmung als klassische Dad Shoes. Also sie wurden mal eher gesehen bei den älteren Männern und in gewisser Weise auch verschrien als solche. Noch schlimmer war die zwischenzeitliche Nutzung der Marke in Deutschland von Neonazis durch das N auf den Schuhen. Heute gilt New Balance hingegen als einer der heißesten Player am Markt. Die Schuhe sind insbesondere vor dem Hintergrund des Retro-Trends zu Lifestyle-Sneakern geworden und das zeigt sich auch in den finanziellen Ergebnissen. Also 2023 erwirtschaftete New Balance 6,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das sind 23% mehr gegenüber dem Vorjahr und auch in diesem Jahr verzeichnet das Unternehmen einen zweistelligen Wachstumsmodus. Das Unternehmen hat ambitionierte Expansionsziele, also in den nächsten Jahren soll es zur 10 Milliarden Dollar Marke werden, laut Unternehmen, und damit Puma an Platz 3 ablösen. Um dieses Ziel zu erreichen, sollen Kollaborationen, die Expansion in neue Sportarten wie Tennis, Basketball, Fußball, Sponsorings und die Eröffnung von rund 100 neuen Läden helfen. Meine Frage jetzt an euch, wie ordnet ihr die Entwicklung ein, auch vor dem Hintergrund der Entwicklung bei Nike und Adidas? Wird New Balance weiter wachsen oder ist der Erfolg eher so ein kurzzeitiger Trend aufgrund der Retrowelle?
Ganz wichtig ist hier, Sneaker weltweit gesehen substituieren immer mehr normale Schuhe. Selbst in elitären Businesskreisen ist es inzwischen möglich, mit Sneakern an den Füßen zu einem Board-Meeting zu kommen. Also der Markt wird immer größer. Aus meinem Blickwinkel reduziert das auch das Thema Dead Shoes. Letztendlich, wenn man sich umsieht, gibt es ja keine Marke, die nicht von jeder Generation getragen wird. Du siehst Adidas-Turnschuhe an den Füßen von den jüngsten Menschen, von den ältesten Menschen. Dasselbe ist bei Nike der Fall und natürlich auch bei New Balance oder, wenn wir an unsere Schweizer Marke denken, bei On. Ich würde behaupten, ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei New Balance ist die Distributionsstrategie, die etwas gegen den Markt läuft. New Balance hat im Verhältnis zu Adidas, zu Nike und auch zum Beispiel zu On einen sehr geringen D2C-Anteil. Bei 20% und stärkt die Händler und vor allem die Multi-Brand-Händler. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, gerade in den letzten Jahren, dass sich viele Händler bei New Balance sehr gut aufgehoben gefühlt haben. Damit einherging auch eine massive Reduktion der Händler um 25-30%. Also im Kern haben die jetzt ein sehr, sehr starkes Netz von Händlern, die mit ihnen sehr zufrieden sind und die ihnen vertrauen. Und dann natürlich, Sneakermarkt ist volatil ohne Ende. Welche Silhouette ist gerade angesagt? Die haben halt auch ein paar schöne Retro-Silhouetten im Angebot, die jetzt gut laufen. Und auch wenn wir uns aktuell umsehen, Adidas gegen Nike, zumindest in gewissen Märkten, Adidas ist jetzt wieder vorne weg mit der Terrace-Silhouette. Älter geht's ja kaum und Nike hängt ein bisschen hinterher, weil Dunk und Air Force nicht so gut laufen. Adidas ist vorne weg, weil Samba, Handball, Spezial und in schön Deutsch die Gazelle wieder vorne dabei ist. Es ist ein volatiler Markt und die Wellen muss man surfen. In diesem Markt haben die kleineren Marken gegenüber Adidas und Nike halt jetzt eine Chance.
Also ich würde schon nochmal darauf zurückgehen, wem der Schuh im Kern gehört. Das ist schon Dad Schuh. Also ich meine, die Silhouette schreit, dass die Popkultur, das spricht schon Bände, würde ich sagen, dieser Schuh. Und das hat ja New Balance auch gut genutzt für sich. Also dieses Spiel damit, das aufzugreifen in der Kommunikation, zu sagen, das ist ein Schuh, der von Dads getragen wird, aber eben auch von Models. Das sind sehr wunderbare Kommunikationsmaßnahmen. Und ich denke eben auch, die Fähigkeit, das Archiv zu bespielen und dort immer wieder Modelle wiederzubeleben, das ist eine Kernkompetenz, die Sneakermarken beherrschen müssen. Und wie du es eben auch beschrieben hast, gelingt das bei Adidas derzeit auch mit dem Campus-Schuh und eben bei Nike ein bisschen weniger. Ich glaube auch, dass ganz genau wie du es beschrieben hast, haben da Adidas und Nike eine Lücke aufgemacht, in die ja nicht nur New Balance reingegangen ist, sondern eben auch Hoka, auch On, die weiterhin bei den Händlern vertreten sind und dort die Lücke schließen, die die anderen Großen aufgemacht haben. Fraglich ist natürlich jetzt, was passiert, wenn New Balance sagt, sie fokussieren sich auch auf D2C, die 109 Läden braucht es, etc. Es geht ja in eine ähnliche Richtung, die eben Nike und Adidas eingeschlagen haben. Und das ist immer ein Wechselspiel zwischen eigenen Stores und Händlern.
Das ist natürlich das große Wachstumspotenzial. Wenn du jetzt mehrere neue eigene Läden aufmachst, hast du einen höheren Margenanteil, hast nochmal ein anderes Wachstum, das dir nochmal eine neue Dynamik gibt. Die Frage ist eben, wie sie die Channel-Konflikte handeln, wie sie ihre Partner dann behandeln und da ein harmonisches Verhältnis hinkriegen. Da sehe ich aber nicht so ein Problem, weil sie ja schon die Händler rausgenommen haben, die sowieso anscheinend nicht so auf der Linie waren, wie du gesagt hast, Thorsten, indem sie versucht haben, exklusiver zu werden. Ich glaube, man muss aber auch noch sehen, dass gerade zum Beispiel Nike momentan ja vor allen Dingen unter Beschuss ist wegen seiner Performance in finanzieller Hinsicht, weil sie eben zu stark in eine D2C-Richtung gegangen sind, die sehr digital dazu noch getrieben war. Und ich glaube, dass du im Sneaker-Market momentan sowieso die Tendenz hast, ein physischer Laden tut dir sehr gut. Die Menschen gehen auch mal wieder in den Laden und so ein Sneaker inspiriert vielleicht zu anderen Käufen und kriegt die Leute auch anders in den Laden als andere Produktgruppen.
Nike leidet ohne Frage darunter, dass man selber zu wenig in Brandbuilding investiert hat. Und nun gibt's in An- und Ausführungszeichen neue Player, nicht nur New Balance, ihr habt es ja schon genannt, Hoka, On, die halt durchaus ins Brandbuilding investieren und Nike spürt es jetzt. Ganz eindeutig der Fall. Ja. Ich habe auch so ein paar Überlegungen zu New Balance. Ich habe ein Interview gelesen mit dem Europachef von New Balance, Matthias Böhnke. Der Herr Böhnke sagt, unser Kunde ist der Global Fearless Independent. Also wie ich mir den Global Fearless Independent vorstelle, ist das letztendlich mehr oder weniger jeder Mensch, der auf diesem Globus lebt. Und sich dann halt Sneaker von jeder Marke kaufen können.
Everybody can be an athlete, ne? Ist nicht so ganz anders.
Du sagst es, du drückst es genauso aus, wie ich es nicht habe ausdrücken können. Er spricht auch von einer geschärften Positionierung. Also man ist Premium, man ist Boutique, man ist Global, man ist Sportsbrand mit einer DNA in Running. Also da fallen mir auch noch viele andere Brands ein. Und man will jetzt, Hanna, du hast es erwähnt, auch noch in andere Sportarten gehen. Also bei den Olympischen Spielen wurde das ja auch prominent via Werbefilm kommuniziert. Ich sehe da keine geschärfte Positionierung. Das gibt in den nächsten Jahren richtig, richtig spannenden Wettbewerb.
Plus eben die externe Abhängigkeit von doch Trends, die man nicht zu 100% steuern kann. Ne? Also immer wieder Wellen, die man dann gut surfen muss, aber die kann man nicht selbst erzeugen. Ne?
Vielleicht ist gar nicht so schlecht, wenn du noch nicht so viele Retro-Modelle im Schrank hast.
Also es gibt einen Indikator, den fand ich ganz spannend, den hat man so aus der ganzen Fashion-Ecke momentan gehört. Die Pitti, also die Herrenmodemesse in Florenz, die normalerweise ein Trendradar ist für die Trends der nächsten 3-4 Jahre. Dieses Jahr soll es zum ersten Mal so gewesen sein, dass die Anzahl der Sneakerträger unter den Besuchern erstes Mal rückläufig ist und man zum ersten Mal wieder Menschen sieht, die ganz normale Herrenlederschuhe tragen. Weil einige haben gesagt, dann auch O-Ton, sie sind es leid, dem letzten Drop hinterher zu rennen, sondern sie wollen endlich mal wieder was am Fuß haben, was auch schön aussieht. Ist nur ein Trend, aber ist genau das, was Hanna anspricht. Ich glaube, da kommt noch einiges, was sehr, sehr spannend wird, wie man sich dann richtig positioniert, wenn man dann doch in den Schuhschrank reinguckt und vielleicht nicht nur auf der Sportabteilung da hängen bleibt bei sich selbst, sondern mal sagt, man kann ja mal auch wieder einen richtigen Schuh anziehen.
Oder halt den Snowfar, Markus, von dem hast du doch gesprochen. Der Sneakerlaufer.
Ja, genau, der Sneakerlaufer.
Erfunden von New Balance, ne? Also immerhin.
Richtig.
In Businesskreisen kann man sich immer noch mit schwarzen Sneakern sehr gut differenzieren von den Kolleginnen und Kollegen, die ja weiße Sneaker bevorzugen.
Weiße Sohle, Thorsten. Weiße Sohle ist wichtig. Mit unserem zweiten Thema bleiben wir eigentlich in den Vereinigten Staaten und wechseln die Wertschöpfungsstufe. Es geht um amerikanischen Einzelhandel und da insbesondere um den Bekleidungseinzelhandel. Es gab in den letzten Tagen und Wochen in Amerika eine sehr interessante Diskussion darum, warum im Einzelhandel bestimmte Player besonders gut dastehen. Und im Zusammenhang dieser Diskussion spürte es einen Namen, eine Marke hoch, die einigen von uns noch im Kopf ist, vom Anfang der 2000er Jahre. Das ist die Marke Abercrombie & Fitch. Abercrombie & Fitch, gegründet um 1892 in den Vereinigten Staaten als ein Angelzubehör- und Campingutensilienladen, der Mitte der 90er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre so vor sich herdümpelte, bis ein CEO dort angetreten ist. Sein Name ist Mike Jeffries, der die Marke ganz knochentrocken positionierte als eine der begehrlichkeitsorientiertesten Marken, die man sich vorstellen kann. Das schlug sich nieder in Ladenkonzepten, die ganz stark gedimmte Stimmungen hatten, in denen es relativ begrenzte Sortimente gab. Die Kleidergrößen waren so gemacht, dass es für bestimmte Menschen ab einer bestimmten Körpermaß nicht möglich war, sich dort einzudecken. Und die Kommunikation maßgeblich darüber lief, überdimensionierte Waschbrettbäuche von jungen Männern auf Einkaufstüten und Bannern und allen möglichen Billboards zu sehen. Und das Ziel war, und das wurde damals auch offiziell so formuliert, wir sind selektiv und bestücken eigentlich nur die Hübschen und die Schönen. Und das zog sich dann durch bis zu den Mitarbeitern, die nicht ausgewählt wurden nach Qualifikationen, sondern nach Aussehen und dann auch noch anderen Kriterien, wie man heute weiß. Das gab aber einen abrupten Zusammenbruch Ende der ersten 2000er. Als dann herauskam, dass diese Selektivstrategie, vor allen Dingen auch intern, diese Diskriminierung bei den Mitarbeitern durchgezogen wurde und das ging bis zu Harassment-Skandalen und auch Anklagen, die sich jetzt wieder gespiegelt haben Anfang des Jahres, wo Mike Jeffries auf der Anklagebank saß. Das Unternehmen hingegen kämpfte sich aus dieser Krise raus und ist seit 2017, 2018 unter einer neuen CEO, Horowitz heißt sie, auf einem Weg gegangen, der hin zur Offenheit und zur Kundenzentrierung ging. Und Frau Horowitz sagt selber, wir hören ganz genau, was unsere Kunden wollen und versuchen, das zu bedienen. Dazu gehört aber auch, dass das Sortiment erweitert wurde um Sport Apparels bis hin zu Wedding Gowns, also eigentlich eine völlige Ausdehnung des Sortiments mit einem, finde ich, ganz guten, mit einer ganz guten Idee. Hol die Leute häufiger in den Laden und schreck sie nicht ab, sondern bring sie dann in den Laden, wenn sie was auch brauchen. Insbesondere jüngere Kundengruppen, die jetzt nach der Pandemie wieder in Beruf gehen und auch mal wieder ein Büro aufschlagen und sich auch im Einzelhandel teilweise inspirieren lassen wollen, finden bei Abercrombie & Fitch auf einmal einen gut sortierten Laden, der gut aufgebaut ist, der verschiedene Anlässe zum Kauf, ein attraktives Loyalty-Programm und sie sind also auch ein Liebling der Börse und schaffen es anscheinend mit einer neu ausgerichteten Strategie im Einzelhandel zu realisieren. Und ich finde das ganz spannend, wenn alle immer sagen, der Einzelhandel liegt da nieder und dergleichen, dann gibt es schon einige, die mit Mühe und Kraft es dann schaffen, sich auch wieder neu aufzustellen.
Mit Abercrombie & Fitch quasi aufgewachsen, war eine Marke, die einen begleitet hat in den frühen 2000er Jahren. Ich erinnere mich auch noch daran zurück, dass mit den Einkaufstaschen, wie du es hast beschrieben, mit den Waschbrettbäuchen, sind dann viele doch zur Schule gegangen. Es ersetzte dann den Schulranzen. Also es war schon omnipräsent und war einfach wahnsinnig beliebt. Und ich würde das Retail-Konzept, so wie es damals war, jetzt nicht unbedingt verteufeln. Es war ja modern, vor allem zu dem Zeitpunkt, schlug halt voll in diese Kerbe des Experiential-Marketings rein, was heute immer noch diskutiert wird als en vogue und super angebracht, um im Handel zu überleben. Und war ja doch irgendwie spannend, wie es aufgebaut wurde. Also man kam ja um die Läden quasi gar nicht drum herum. Auch wenn man ein paar Straßen weiter weg war, roch man immer noch dieses Parfum. Es war schummrig, die Atmosphäre war auf eine gewisse Art und Weise spannend, die Musik, die Models etc. Also an sich fand ich dieses Konzept gar nicht so doof. Sie sind da schon sehr früh sehr, sehr guten Weg gegangen. Es war aber auf der anderen Seite, und da kommt es dann eben zu dem Problem, auch sehr, sehr zeitgeistig und sehr, sehr, sehr fokussiert. Und das ist das, was du beschrieben hast, Markus, was natürlich dann schwierig ist, vor allem wenn es begleitet wird von Missbrauchsfällen, Diskriminierung etc. Und so würde ich das schon einordnen, dass diese sehr spitze Positionierung sowohl im Marketing als auch im Handel das Erfolgsrezept war zu dem Zeitpunkt, aber eben dann auch das, was der Marke den Erfolg gekostet hat. Wenn ich jetzt auf die Entwicklung schaue, ich denke auch, dass es gut ist, dass sie sich geöffnet haben und dass sie schauen, dass man möglichst wieder die abholt, die eben früher in die Läden gegangen sind. Das ist jetzt genug Zeit vergangen, dass da sicherlich eine Rückbesinnung kommt bei meiner Generation. Man sagt, ah, okay, Abercrombie & Fitch gab es auch und eben zeitgleich, dass man die Jungen wieder für sich gewinnen kann. Und das ist, denke ich, schon sinnvoll in dem Sinne, dass man sagt, man weitet das Sortiment aus, man geht mehr Richtung Basics, man löst sich von dieser sehr spitzen Positionierung des amerikanischen Lifestyles, Hollister dann ja noch mehr in Richtung kalifornischem Lifestyle und weitet das Ganze aus. Ob die Stores jetzt, wie sie umgestaltet wurden, wirklich der Erfolgsbringer sind oder ob es nicht eher eine übergeordnetere Strategie ist, die jetzt zum Erfolg verholfen hat, da bin ich mir unsicher. Also es sind ja mehrere Aspekte, auch der Onlinehandel wurde gut umgesetzt, dann eben einzelne Stücke, die wieder viral gegangen sind. Das ist eben eher eine globale Strategie und viele verschiedene Aspekte, die jetzt dazu geführt haben, als dass man jetzt nur sagt, man muss da auf die Ladenkonzepte schauen.
Für mich ist es ein Musterbeispiel für gelungene Markenrevitalisierung. Die haben schlichtweg verstanden, was die Marke der damaligen Zielgruppe bedeutet hat. Die Generation, die wir Gen Y, die Millennials nehmen, haben das transportiert in die heutige Zeit und mit Produkten unterlegt, die die Gen Y heute eben auch kaufen will.
Ja. Das ist dann so ein Strickpolo, ne? Und kein.
Aber Kameraden, wahrscheinlich haben sie noch ein bisschen mehr getan, als sich nur eine Generation rausgegriffen, sondern schon richtig segmentiert, würde ich mal sagen. Also sie sind schon einen Schritt weiter gegangen. Ihr wisst ja, wie mir das zu platt ist mit den Generationen, weil ich glaube, damit kommst du heute nicht mehr weiter. Du musst schon definieren, wenn du sagst, wer waren deine damaligen Kunden, wer sind die heute, machst du größere Bekleidungsgrößen, um auch andere Kunden nochmal reinzukriegen. Da würde ich nicht nur über die Generationen reden.
Das war Hanna. Und heute geht sie da halt auch wieder hin, kauft sich die Segelausrüstung.
Ja, bin ich mir nicht so sicher.
Genau, beim Angelzubehör um die linke Ecke, genau. Na, super Idee.
Anna, du hast es so schön beschrieben und es spielt schon auch eine Rolle, dass wir hier eine Marke haben, die mit allen Sinnen erlebt werden konnte. Abercrombie & Fitch hat es geschafft und das muss man natürlich auch sagen, die ganzen negativen Botschaften aus der Marke rauszufiltern. Also für viele ist Abercrombie & Fitch in dem Sinne auch wieder eine neu zu erlebende Marke.
Ich würde gerne noch was ergänzen, wenn man so in den amerikanischen Bekleidungshandel guckt, dann gibt es da Marken wie J.Crew oder The Gap, also ganz klassische Apparel-Marken, die eigentlich nicht weit entfernt sind von dem, was Abercrombie bietet. Und denen geht es gar nicht mal so gut. Und das unterstützt vielleicht ein bisschen die These von der Markenführung, von der ganzheitlichen, weil das hat Abercrombie, glaube ich, besser angefasst als ein J.Crew, die sich auch sehr spitz positioniert haben, denen aber das Ganzheitliche in dem ganzen Spiel fehlt. Und Hanna, du sagst es selber, diese Online-Komponente ist eine, die sie, glaube ich, wirklich auch noch mit gut eingebaut haben, also einen integrierten Ansatz gefunden haben und nicht nur von der Fläche zu denken. Jetzt muss man aber noch eins sagen, der Niedergang von Abercrombie und Fitch ging einher mit dem Niedergang einer anderen Retail-Marke, die extrem beliebt war, das war Victoria's Secret, die ein ähnliches Konzept verfolgt haben. Also irgendwie ist dieses Ladenkonzept des Experientials, wie es sie beschreibt, ein bisschen überspitzt worden in der Zeit und heute muss man es halt wieder neu reinterpretieren, wie man einen Kunden auch wieder auf der Fläche gut bespaßen kann und das halte ich für ganz entscheidend. Das geht nicht mehr um die alten Erlebnisse, die man schon mal hatte, das sind andere Gründe, warum ich heute in den Laden gehe und ich glaube, Thorsten, du hast es letztes Mal angesprochen, auch als du mit Feli den Podcast gemacht hast. Wer steht schon gerne Schlange vor einem Einzelhändler? Die Zeiten haben sich halt ein bisschen geändert. Und ich glaube, da haben sie halt gut drauf reagiert und wirklich eine gute Positionierung gefunden, die man auch weiterhin spielen kann.
Ich würde genauso sagen, so wie eben der Handel ein Teil des Erfolgs jetzt ist, war auch damals der Handel ein Teil des Niedergangs. Also ich würde das nicht nur darauf begrenzen, dass eben die Stores zu selektiv waren, die Schlangen zu lang waren etc., sondern da waren ja diverse Gründe, die dafür gesorgt haben, dass diese Marke untergegangen ist.
Und die anderen auch. Das war der Trend und da ist man mit untergegangen.
Ja, und es war eben damals das Erlebnis, in das Einkaufscenter zu gehen und dann war das eben das Highlight, in diese Stores zu gehen und das hat sich eben verändert. Aber grundsätzlich, dass das Experiential Marketing nicht mehr funktioniert, das, da würde ich nicht drüber sprechen.
Was ich damit meine ist, welche Art von Erfahrung bietest du? Bietest du dunkle Höhlen, für die du anstehst oder hast du andere Erlebnisse, die da mit dem Produkt zusammenhängen und vielleicht auch ein Produkt mehr promoten? Und da denke ich, da muss der Handel schon noch gucken, dass er sich ein bisschen in die Richtung Erlebnis entwickelt. Unser Kollege Thomas Rudolph ist ja da ein großer Verfechter der Inspiration des Kunden auf der Fläche. Und das halte ich für einen ganz entscheidenden Punkt. Da hat sich halt was verändert, da musst du drauf reagieren.
Voll. Also ich glaube, auch Kuration ist der Hauptpunkt, wie man heute überleben kann. Auch kuratierte Händler, die eben mehrere Marken miteinander vereinen. Absolut, da bin ich voll bei dir. Aber trotzdem könnte ich mir auch vorstellen, dass heute noch die Gen Z in eine dunkle Höhle geht.
Ich habe die Freude, in unser drittes Thema einführen zu können. Es geht um Döner. Döner sind in Deutschland Grundnahrungsmittel. In Europa werden 3,5 Milliarden Euro Umsatz mit Dönern gemacht, so schätzt man. Deutschland ist Europas Döner-Hotspot, nämlich 2,4 Milliarden Umsatz von den 3,5 Milliarden werden in Deutschland gemacht. Auch Döner sind von der Inflation massiv betroffen. Der Deutsche war gewöhnt, einen Döner zum Durchschnittspreis von 4 Euro zu kaufen. Inzwischen liegt der Durchschnittspreis bei 7 Euro. Aus Schweizer Sicht sind 7 Euro für einen Döner natürlich immer noch sehr, sehr wenig Geld. In der Schweiz pflegen wir 10 bis 15 Franken für einen Döner zu bezahlen. Döner sind, weil ja ein wichtiges Lebensmittel in Deutschland, ein interessantes Produkt für den Einzelhandel, um Signale zu senden. Aldi Süd hat das getan. Aldi Süd hat im Zeitraum vom 7. bis zum 16. August einen Döner-Truck auf die Straßen gestellt und hat an 4 Standorten in Nürnberg, in Düsseldorf, in Mainz, in München Döner zu einem sehr, sehr geringen Preis verkauft. Der vegane Döner, den gab es für 2 Euro. Für Huhn- oder Lammdöner zahlte man 3 Euro. Ich zitiere den stellvertretenden Geschäftsführer Marketing und Communication von Aldi Süd, Christian Göbel, der sagte, mit dem Angebot des beliebten Fastfoods zu einem besonders günstigen Preis möchten wir den Menschen eine Freude bereiten und unterstreichen dabei unsere Rolle als Preisführer. Also Aldi hat eine PR-Promotion-Aktion gefahren, um zu demonstrieren, dass man tatsächlich in Deutschland das Einzelhandelsunternehmen ist, das für den geringsten Preis steht. Meine Frage an euch, wie bewertet ihr diese Aldi Süd Promotionsaktion rund um das Grundnahrungsmittel Döner?
Du hast es genau richtig positioniert. Es ist eine Promotion, die eine bestimmte Botschaft in den Markt reinbringen soll, die hoffentlich über den eigentlichen Abverkauf hinaus auch die Marke mitprägt. Wenn wir Aldi nehmen als den Demokratisierer des Konsums, also Produkte der breiten Masse von Deutschen zu einem guten Preis zugänglich zu machen, wie die Albrecht-Brüder das früher immer formuliert haben, dann trifft das hier genau den Kern der Positionierung. Und was ich auch sehr spannend finde, ist es keine Promotion, die wirklich flächendeckend und überall zur selben Zeit ausgerollt wurde. Es gab also nicht in jedem Aldi für 2 Euro den Döner. Nein, sie haben es in der Streetfood-Style gemacht. Sie haben einen Truck genommen und haben den durch die Gegend geschickt. Also damit auch noch den modernen Trend zum Streetfood aufgegriffen und sich damit eigentlich hervorragend um eine Aktualisierung ihrer Marke gekümmert. Wir haben ja Aldi schon lange nicht mehr als den Preisführer im Kopf. Da gibt es ja andere. Und Aldi kämpft ja an so vielen anderen Fronten, wo es eher um Qualität und Service geht, dass es, glaube ich, der Marke extrem gut tut, wenn man das Airplay findet, dass man eben wieder für billig steht. Ich bin ganz froh, dass die nicht da angekommen sind, wo es in Berlin mal war. Da gab es mal einen Fall auf der Potsdamer Straße, dass es den 1-Euro-Döner gab. Da war dann aber nichts mehr drin, was irgendwie an Döner erinnerte. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Aldi es schafft, zu 2 Euro einen wirklich schmackhaften Döner auch hinzukriegen, der auch den Berliner Kampfkriterien an der Ecke genügen kann. Und daher, denke ich, haben sie das hervorragend aufgestellt.
Ich finde es auch super gelungen und das gar nicht nur in den klassischen Medien da, das Airplay, sondern eben auch auf Social Media und das knüpft ja ganz, ganz klar an die TikTok-Diskussion über die Dönerpreisbremse, die ja nun seit Monaten diskutiert wird. Vor allem die Jüngeren regen sich darüber auf, dass der Döner zu teuer geworden ist. Und der Döner eignet sich ähnlich wie der Big Mac-Index, um Preissteigerungen zu diskutieren und zu beobachten. Und dementsprechend finde ich es eben super gelungen, dass es nicht nur ein mediales Thema aufgegriffen hat, sondern eben auch die mediale Reichweite erzielt hat. Dann für die, die dort vor Ort waren, noch cooler, das zu erleben. Und dann kommuniziert es ja wirklich wunderbar die Markenwerte. Und ich finde auch den Claim Gutes für alle und der Döner für alle sehr gelungen. Die eigenen Produkte, die Eigenmarken werden eingebunden und dann zusätzlich noch der soziale Aspekt, dadurch, dass die Einnahmen gespendet werden. Also für mich rundum gelungen. Ist natürlich immer die Frage, kommt es genauso an? Also versteht jeder, warum nun auf den Döner aufgesprungen wird, die jetzt vielleicht diese Diskussion rund um die Dönerpreisbremse nicht verfolgt haben. Aber ich denke, die Gefahr ist da gering, dass das irgendwie missverstanden wird oder selbst die es nicht verfolgt haben, für die ist die Nachricht ja eher positiv.
Hanna, du hast jetzt sehr positiv geschildert, dass das auch einen Niederschlag gefunden hat in Social Media. Das ist schon noch meine Frage. Welche Reichweite hast du tatsächlich mit dieser Aktion? Klar gab es an den einzelnen Standorten dann immer sehr, sehr lange Schlangen. weil offensichtlich die Menschen tatsächlich interessiert waren, am 2-Euro- bis 3-Euro-Döner. Und am Strich haben sie 2.400 Döner verkauft. Frage, sind das viele, sind das wenige? Haben damit 6.000 Euro Umsatz gemacht. Den haben sie dann nochmal verdoppelt. Du hast es angesprochen. Und dann 12.000 Euro an regionale Tafeln überwiesen. Hat solch eine Aktion wirklich Impact? Oder ist das mehr so eine Aktion, die in Marketingzirkeln diskutiert wird? Ich glaube nämlich schon, dass man das auch anders interpretieren kann als normaler Mensch, der da in so einer Schlange steht bei Aldi und denkt, toll, jetzt ist hier mal so eine Imbissbude, gibt es einen 2-Euro-Döner und am nächsten Tag ist die Imbissbude nicht mehr da. Also da gibt es schon viele Möglichkeiten zur Fehlinterpretation.
Du musst es schon gelungen spielen und ich glaube, da ist es schon ganz zentral, dass die entsprechenden Influencer und Creators da eben zu eingeladen, motiviert werden, den Anreize gegeben werden, darüber zu sprechen. Das war ja, so wie ich es beobachtet habe, schon in Teilen so, dass es eben viral gegangen ist oder medial aufgegriffen wurde über Social-Media-Plattformen. Aber klar, das ist ganz, ganz zentral, dass es da nicht die Missverständnisse gibt und dass man es eben sauber kommuniziert. Auf der anderen Seite, es ist ja ein relativ kleines Budget für den Aufwand. Ganz zentral ist hier, dass man eben gerade für solche Aktionen ein Budget hat und da auch agil ist und das darauf verwendet und eben nicht durchgeplant ist für die nächsten 3 Jahre und sagt, wir halten jetzt daran fest, sondern wenn so ein Thema auf dem Tisch liegt, dann würde ich das doch nehmen und ist doch umso besser, wenn ich es dann gezielt für mich nutze.
Hinzu kommt aus meiner Sicht auch noch, man kann ja dann immer noch sagen, wir haben es jetzt mal ausprobiert und es hat ja gut funktioniert. Es hält ja keiner davon ab, diese Aktion auszuweiten, auszurollen oder zu multiplizieren, wie man das ja mit einer guten Promotion auch gut machen kann. Also gibt Thorsten schon recht. In der digitalen Blase kann dann sehr schnell in dem Diskurs die Frage aufkommen, warum versucht er nicht einfach die Preise im Laden noch ein bisschen weiter zu senken und macht es uns noch ein bisschen zugänglicher. Aber da, glaube ich, hat Aldi mit seinem Discounter im mit schon den großen Vorteil, dass das ist eine wirkliche Aktivierung, glaube ich, dieses Markenkerns. Wir sind billiger, wir demokratisieren. Und da hat diese Promotion wirklich gut funktioniert.
Das war's für heute. New Balance verdoppelte in nur 3 Jahren den Umsatz auf 6,5 Milliarden Dollar und peilt das 10 Milliarden Ziel an. Nike hingegen schwächelt. Für 2024-2025 wird mit einem Umsatzrückgang gerechnet. Warum ist der Anbieter der berühmt-berüchtigten Dead Shoes auf der Gewinner- und der jahrzehntelange Dominator des Sportartikelmarktes auf der Verliererseite? Geht's um die Marke, die Produkte oder um die Distribution? Abercrombie und Fitch sind zurück und avancierten zum heimlichen Börsenstar. Kundinnen und Kunden drängeln sich wieder in den Off- und Online-Shops, während andere Bekleidungshändler ums Überleben kämpfen. Was machen Abercrombie und Fitch anders oder besser als Gap und Co.? Aldi Süd kümmerte sich um das Grundnahrungsmittel Deutschlands, den Döner. Die ursprünglich türkische Delikatesse verteuerte sich in den letzten Jahren drastisch. Statt 4 sind inzwischen 7 Euro zu entrichten. Aldi schickte daher einen Food Truck los und verkaufte an ausgewählten Standorten Döner für 1 bis 3 Euro. Wie ist diese Promotionsaktion einzuordnen? Stärkt sie die Marke oder stiftet sie Verwirrung unter den Dönerfreundinnen und Freunden? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler Marketing.